Radio Pocket, Radio Pocket, von Mensch zu Mensch.
Und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, 25. November 2019. Willkommen im interaktiven Redesprachportal der Talk von Mensch zu Mensch, Rookie Talk. Ich freue mich, dass ihr wieder bei uns seid, bei einem Thema, wo ich nicht wirklich ein Insider bin, so muss ich das sagen. Bitcoin und mehr, die neue Währung im Internet, so heißt es. Wir haben einen Artikel, wie gesagt, wie immer geschrieben für unsere Sendungen, die wir live hier betreuen und ja, wir lernen dürfen. Und ja, das heißt, heute begrüßen wir die Cornelia Handschin, Bitcoin, neue Währung im Internet und mehr. Und ich muss sagen, ihr dürft natürlich mitmischen. Also ihr dürft euch das Telefon in die Hand nehmen und das Festnetztelefon in Österreich anrufen mit der Landesvorwahl 0043. 720-518-1997. Die Nummer findet ihr auch ganz groß unter der Rubrik Sendungen direkt. Und der Außenchat ist auch geöffnet für die Leute, die ein Konto haben schon auf OKTalk. Einfach auf Chat klicken und Haupteingang ist unser Hauptstudio. Da sind wir jetzt schon vertreten. Steigt einfach ein. Und wir wollen eure Anregungen, Bitcoin, Erfahrungen, die wir heute mit euch teilen wollen, hier kundtun. Ich gehe mal kurz auf den Artikel rein, wie die Cornelia uns den Sendetext mitgegeben hat. Der Bitcoin, ein Thema, das gemäß Umfragen auf der Straße bei vielen Leuten noch sehr unbekannt ist und sich die Leute deshalb nicht damit beschäftigen. Ja, da bin ich zum Beispiel einer, der direkt betroffen ist. Und hier steht dann, weshalb. Man kann ihn nicht anfassen. Der Kurs ist sehr schwankend. Das ist gefährlich. Er verbraucht so viel Energie. Mit so etwas Komplizierten möchte ich mich gar nicht befassen. Es ist zu unsicher. Das war das erste Argument. Das zweite, solche Argumente sind mir schon entgegengekommen. Dritte, an diesem Abend möchte ich dazu beitragen, dass du mehr Sicherheit hast über dieses Thema, dass du Wissen darüber bekommst, warum der Bitcoin entstanden ist, was er kann und was er uns bringt. Du wirst dann merken, dass der Bitcoin und die Blockchain eine große Zukunft haben und sich durchsetzen werden. Ja, das ist wie gesagt für mich Neuland. Ich kenne noch das alte Sparbuch. Ich komme vom alten Semester und Spekulation, Aktien, und das hat mich wirklich mein ganzen Leben nicht wirklich erfreut. Bin auch vom Beruf Kaufmann, musste auch kaufmännisch ein bisschen auf Zack sein. Aber irgendwo war es dann für mich eine Begrenzung, wo ich sage, das ist nicht mein Thema. Aber vielleicht werde ich heute hier auch, so wie ihr da draußen, ein bisschen neugierig gemacht. Im Studio begrüßen wir heute auch die Karin Jaggi und unser Jenne natürlich, der uns wieder betreut für die Sicherheitsaufnahme. Und er hat bestimmt heute auch ein paar Worte im Studio. Im Zuhörraum begrüßen wir jetzt schon den Raphael, die Elfi, der Gunther, der Marc ist bei uns, Santaro ist bei uns und die Dünde Emische ist bei uns. Und jetzt rufe ich erstmal die Cornelia und sage einen wunderschönen guten Abend zu der Cornelia.
Guten Abend, das freut mich, dass ich hier sprechen darf.
Ja, das freut mich auch, dass du da bist, liebe Cornelia. Begrüßen wir nochmal die Karin schnell, ob die Karin uns auch hört. Karin, guten Abend zu dir. Die Taste drücken, Karin, die FN-Taste.
Ja, jetzt. Guten Abend, ja, ich bin hier, ich höre alles.
Dankeschön. Du bist bei uns auch gut zu hören und wir freuen uns auch auf deine Worte heute Abend. Bin ganz neugierig. Und der Jenne nochmal, hallihallo, guten Abend zu dir.
Ja, hallo euch. Ne?
Ja, Cornelia, steigen wir doch mal ein. Du fängst ja heute schon an damit, ne, warum sich Menschen halt weniger damit beschäftigen, und die geben ja auch Gründe vor. Was ist überhaupt Bitcoin? Es ist was Virtuelles, was man nicht anfassen kann, und ja, ich bin gespannt.
Ja, eben, diese Währung im Internet, das ist für viele Leute halt etwas unheimlich, weil man sie nicht anfassen kann. Ich leite ja noch einen Freizeitclub, und das sind alles Leute, die gleich alt oder älter sind als ich. Und wenn ich dort rumfrage über Bitcoins, dann bekomme ich meistens negative Antworten, weil eben die Leute genau finden, es sei nicht anzufassen und das sei ihnen unheimlich und sowieso im Internet und sowieso, also die Älteren, also ich bin ja auch schon 63, das ist eigentlich die Ausnahme, dass sich jemand noch so tummelt im Internet. Also die Ausnahme, es gibt sogar Ausnahmen, ich kenne jemand, der ist 92 und tummelt sich noch im Internet, aber so ganz das Übliche ist es eben nicht. Und dann sind eben auch Gelder, die halt nur im Internet herumflattern, sind auch unüblich, obwohl es gibt doch viele Leute, die schon E-Banking machen. Und da ist es ja genau das Gleiche. Was meinst du, Karin?
Ja, da bin ich ganz einverstanden mit dir. Absolut.
Das heißt, wie ist so ein Bitcoin aufgebaut? Ich meine, mein Geld ist ja der Euro jetzt und der kommt auf die Bank und ich kann mit von zu Hause auf mit E-Banking Euro transferieren, zu dir überweisen oder Rechnung bezahlen. Und ich muss den ja erwerben oder ich darf ihn erwerben durch meine Arbeitskraft, durch Arbeitgeber oder Selbstständigkeit, durch Spenden und wie halt Geldfluss heute funktioniert. So sehe ich zumindest den Fluss des normalen Zahlungsmittels, was wir bisher so ziemlich alle kennen.
Genau. Jetzt beim Bitcoin ist es so, der ist quasi erfunden worden und zwar aus dieser Situation, wie sie in unserem Finanzsystem ist. Und da war eben eigentlich einfach ein Gefühl des Ungenügens. Man hat im 2008 beobachtet, wie sich da diese Finanzkrise entwickelt hat, wie plötzlich Leute, die ein Haus hatten, aber dieses mit einem faulen Kredit bezahlt haben, die waren plötzlich auf der Straße. Es war, auch sonst haben Leute Geld verloren im 2008. Und das war nicht nur diesen Leuten geschuldet, sondern eben auch unserem Finanzsystem, unserem Banksystem. Und für dieses Banksystem, anstatt dass man das einfach angreift und ihm immer sagt, ja, die Hohen der Bank, die verdienen so viel und wir müssen dann die too big to fail, wir müssen die Banken bezahlen, haben die einfach etwas anderes erschaffen, was eine Alternativlösung ist und eigentlich das normale Banksystem gar nicht angreift, sondern das einfach nebendurch anfängt zu existieren. Und das finde ich faszinierend, dass man eben nicht einfach auf Opposition geht, sondern dass man eine Alternative schafft. Und diese Alternative, die hat zuerst eigentlich nur so quasi theoretisch bestanden. Es ist nämlich so, diese Bitcoins, die werden geschürft. Und zwar sind das Rechenaufgaben und diese Rechenaufgaben, die werden gelöst und wenn sie richtig gelöst werden, dann bekommt der Miner, also das ist dann eben der Miner, der bekommt dann dafür Bitcoins. Erzähle ich das richtig, Karin?
Ja, das stimmt alles, absolut. Und es hat eben den Satoshi Nakamoto auch gestört, dass das Geld, das Fiat-Geld beliebig vermehrbar ist. Denn das gibt den Banken so eine Macht, die können bestimmen, was unsere Ersparnisse, was das, was wir verdienen, wert ist. Die bestimmen am Ende den Wert unseres Geldes. Und das hat denen nicht gepasst, diese Willkür.
Okay. Ja, wir haben auch schon einen Gast da, der Raphael. Weiß nicht, ob er schon einsteigen möchte. Ist das für dich okay, Cornelia?
Ja, das ist gut.
Schönen guten Abend.
Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend zu dir, Raphael. Bitte, dein Mikrofon.
Freut mich sehr, habt ein wunderbares Thema natürlich. Ich muss auch den Nicknamen auf Mumble ansprechen, Bitcoin Granny. Super genial. Ja, es gibt so viele Dinge zu diesem Thema zu sagen. Ich möchte auch jetzt noch gar nicht zu viel sagen, weil ich mich länger schon beschäftige auch und unterschiedlichste, gibt es ja auch viele Quellen und viele Informationen dazu. Ich glaube, das Allerwichtigste wurde schon angesprochen von der Entwicklung her, dass eben die Idee ist, dass das Ganze begrenzt ist, fundamental begrenzt, also ich nicht dieselbe Art von Inflation habe wie bisher. Und der zweite interessante Faktor natürlich, allein jetzt von der, wenn wir auf den Namen hingehen, Satoshi Nakamoto, ich habe es nochmal nachgeschaut, Satoshi heißt intelligent oder Intelligenz, Naka ist in der Mitte und Moto habe ich jetzt vergessen gerade, aber mehr oder weniger ist der Name selber, könnte auch sogar ein Synonym sein, interessanterweise, für CIA, also Central Intelligence Agency. Da kann jeder selber recherchieren, wie das zusammenhängen kann. Die Entwicklung von dem Ganzen ist auch sehr spannend. Und was für mich sehr interessant ist auch, weil jetzt gesprochen worden ist, dass das Ganze das System nicht auf dieselbe Weise direkt angreift, also einfach eine Alternative, kann man sagen. Das stimmt. Gleichzeitig natürlich ist zu beachten, finde ich, dass so etwas auch nur entstehen kann auf dieser Ebene, wenn es auf eine gewisse Weise, sage ich mal, auch geduldet wird, sage ich mal, oder wenn es hier auch vielleicht im sogenannten System gewisse Kräfte gibt, die einen gewissen Vorteil darin sehen, dass sich hier was Neues entwickelt, weil es doch potenziell weltweit auch viele Menschen unterschiedlichster Schichten gibt, die spätestens 2008 eben gesehen haben, dass das System natürlich nicht nachhaltig ist und hier Alternativen gebraucht werden. Und ich sage immer, solche Dinge wie Bitcoin oder Litecoin und andere Kryptowährungen sind nicht die endgültige Lösung aller wirtschaftlichen Kommunikationsprobleme. Allerdings ist es auf jeden Fall ein Schritt, der in die richtige Richtung gedacht ist.
Also das kann ich nur bestätigen. Ich habe das nicht gewusst. Ich finde das sehr interessant über den Namen, eben mit diesem Intelligent und dann noch Mitte. Aber was ich auch noch interessant finde, ist, wie das dann weitergegangen ist. Es hat ja am Anfang nichts gekostet, also man konnte nichts kaufen damit, aber ich glaube im 2009 oder 2010 wurde dann die erste Pizza gekauft. Und zwar der Preis des Bitcoin wurde bestimmt aus den Kosten, aus den Stromkosten. Und eine Pizza kostete dann 10.000 Bitcoins. Und das ist ja heute eine unvorstellbare Menge, wenn man denkt, dass heute der Bitcoin bei 7.000 Franken oder bei 6.800 Euro ist ungefähr. Und wenn man das dann multipliziert, gibt das eine Riesenmenge. Und ja, das war eine Pizza.
Genau, der eine Punkt, den ich vielleicht auch zu Beginn gleich noch einwerfen möchte, weil ich selber, also von der sozusagen Ideologie her, gibt's, oft spricht man ja von links und rechts oder sonstigen sehr simplen so Unterteilungen. Was man aber vielleicht schon sagen kann, ist, welche Technologie und welche Idee bringt mich mehr in die Selbstbestimmung und welche bringt mich mehr in die Abhängigkeit. Und so ist hier von der Grundidee her des verteilten Netzwerkes und so weiter auf jeden Fall ein Schritt in Richtung Selbstbestimmung. Und gleichzeitig, da habe ich selber erst auch drauf kommen müssen, sage ich mal, darf man, wie jetzt richtig schon formuliert worden ist, das ist vom Strompreis zum einen Teil abhängig. Der Strompreis ist jetzt, glaube ich, nicht, was wir aktuell wirklich selber bestimmen können. Das ist sozusagen ein bisschen ein externer Faktor, scheint mir, oder in dem Maße, in dem wir vielleicht bessere Energie produzieren oder selber produzieren. Und der andere Faktor ist aber der, wenn man sich die aktuellen Marktpreise anschaut, die offiziellen von zum Beispiel Bitcoin, und man geht auf Seiten wie Litecoin Watch oder sonstige, da hat man dann so schöne Charts und kann das ansehen und sieht dann aber auch, woher dieser Preis herausgefunden worden ist. Und diese Preise leiten sich dann ab von diesen offiziellen Index-Webseiten, leiten sich die Preise ab von den Exchanges, also von den Märkten, Webseiten, wie ich sage jetzt Bitpanda oder was auch immer oder Coinbase in Amerika, die intern ihre Preise festlegen und dann diese Informationen weitergeben an solche Index-Websites. Das heißt, auch hier habe ich eigentlich nur ein Composite-Bild von unterschiedlichen Exchanges. Und hier habe ich aber dann das Problem, dass manche Exchanges oder viele Exchanges nicht 100% ihrer Transaktionen wirklich auf der Blockchain einloggen. Das heißt, sie haben einen internen Pool, wo das einfach hin und her gehandelt wird, ohne dass es wirklich On-Chain-Transactions sind. Und dann habe ich das interessante, den interessanten Umstand, das kann jeder überprüfen bei diesen Index-Webseiten, dass ich innerhalb von wenigen Tagen, wenn überhaupt, mehr als 100% Umsatz habe, zum Beispiel des gesamten Bitcoin- oder Litecoin-Volumens. Und das ist natürlich etwas, was unrealistisch ist. Das heißt, hier werden Umsatzwerte genommen von internem Handel innerhalb dieser Aktienfirmen, sage ich mal, oder Bitcoin-Handelsfirmen. Und das sind nicht alles echte Transaktionen. Damit will ich ganz kurz ausgedrückt einfach nur sagen, auch hier scheint es, dass der Preis im Moment zumindest noch sehr, sehr, sehr stark manipuliert ist. Von wem oder was auch immer, die einfach mehr Geld haben. Das gilt nur zu beachten, weil man oft denkt, das hängt von politischen Dingen ab und so weiter. Aber da gibt es auf jeden Fall noch ein paar andere wichtige Faktoren, die man mitdenken muss, um den Preis verstehen zu können und warum er sich manchmal so eigenartig entwickelt. So, vielen Dank, dass ich das ausführen durfte.
Ja, das finde ich also sehr interessant. Das habe ich nicht gewusst. Und das zeigt, dass ja sogar schon auf der Blockchain nicht alles ganz mit 100% richtigen Dingen zugeht. Ich habe das wirklich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das sei auf der ganzen Welt gleich. Aber das erklärt auch, warum es in, das habe ich mal gehört, dass es zum Beispiel in Asien oder weiß ich wo, in Neuseeland, ich weiß jetzt nicht genau, oder in irgendwelchen Inseln, dass sie dort andere Bitcoin-Preise haben oder in Japan als bei uns. Und das würde ja das erklären.
Genau, also die Blockchain selber, würde ich jetzt sagen, hat kein Problem. Die ist sehr wohl synchronisiert und immer richtig. Die Herausforderung ist nur die, ob alle Firmen, die offiziell mit Bitcoin etc. handeln, ob die alle ihre Transaktionen wirklich auch in die Blockchain eintragen. Und das ist oft eben nicht der Fall und darum geht es eigentlich. Die Blockchain selber ist in Ordnung, aber wenn die Firmen halt da interne Märkte aufmachen, wo sie nicht alles wirklich einloggen, dadurch habe ich natürlich dann eigene Submärkte und ja, dadurch können dann andere Preise entstehen oder die Preise manipuliert werden.
Ja, also das eröffnet mir jetzt neue Informationen. Was meinst du dazu, Karin?
Ja, ich finde das jetzt auch extrem interessant und versuchte mir das jetzt gerade vorzustellen, wie das geht, dass Bitcoins nicht auf der Blockchain laufen, weil sie werden ja irgendwie von einer Wallet zur anderen bewegt. Aber wenn nicht auf der Blockchain, dann wie eigentlich? Das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Und auch wegen dem, ob es vom System akzeptiert wird. Ich weiß nicht mal, es kann ja eigentlich nicht verboten werden, weil der Bitcoin, der ist ja wie das Internet, er gehört eigentlich allen und man kann ihn von Smartphone zu Smartphone senden. Und was soll denn da eine Regierung und ein System machen, um das zu verhindern? Sie können höchstens beim Auscashen Probleme machen, aber beim Versenden der Bitcoins, da können sie eigentlich überhaupt gar nichts dagegen machen.
Genau, die Schwierigkeiten begeben sich ja nur in dem Maße, in dem man selber zum Beispiel, ich sage jetzt den berühmtesten eben in Amerika ist es Coinbase, in Österreich wohl Bitpanda. Wenn ich hier jetzt meine Bitcoins kaufe und solange, dann habe ich halt auch auf Coinbase stehen, ich habe jetzt 5 Bitcoin. Wenn ich aber die, wie du richtig sagst, noch nicht mir auf mein Smartphone habe schicken lassen, wo wirklich nur ich die kryptografischen Schlüssel habe, solange ist diese Bitcoin, die ich da jetzt angeblich gekauft habe, einfach nur eine Nummer, also eine Anzeige im internen System dieser Firma. Ähnlich wie bei der Bank, sage ich jetzt mal. Aber da ist nicht mal sicher, dass dieser Bitcoin wirklich existiert, solange ich ihn nicht, wie du eben richtig erwähnt hast, jetzt oft in der eigenen Wallet habe. Deswegen ganz wichtig beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen kaufen, immer die eigenen Wallets erstellen und immer möglichst den allergrößten Teil zumindest wirklich in eigenen Besitz haben und nicht wiederum dieses Drittrisiko haben, das ich auch bei Banken habe, wenn ich das Geld dorthin gehe, bin ich ja maximal Verfüger über das Konto und ähnliches Problem kann ich haben, wenn ich eben Bitcoin bei einer Firma online kaufe und mir die nie auf mein eigenes Wallet schicken lasse, dann ja, wenn die zusperren morgen oder sonst wie, dann ist das einfach weg.
Das ist allerdings so. Mach du, Karin.
Ja, also wenn man sie jetzt, oder wenn ich jetzt einfach zum Beispiel der Cornelia Bitcoins sende, von meinem Handy zu ihrem. Das, Das sieht ja eigentlich niemand, außer wenn wir jetzt da natürlich ins Fadenkreuz geraten, dann könnte natürlich von der CIA oder von wem auch immer, dann kann man ja auf der Blockchain schon nachvollziehen, woher vielleicht die Bitcoins gekommen sind. Wobei es gibt ja auch schon Technologien wie Bitcoin-Mixer, um solche Spuren zu verbergen. Also vielleicht ist, ich denke, wenn man kann, ist grundsätzlich ist es ja öffentlich einsehbar, aber man kann das auch so, kann man es nicht auch so machen, dass es eigentlich niemand mitbekommt.
Also ich würde sagen, wenn man sich damit entsprechend beschäftigt, je nachdem, welches Sicherheitslevel man möchte, geht das auf jeden Fall. Ich würde allerdings jetzt ganz ehrlich das Ganze sogar fast mal umdrehen. Es gab zum Beispiel in London bei der letzten Wahl, dass ich jetzt seinen Namen vergesse, so ein ganz eindeutiger Engländer, sage ich mal, mit Hut. Galloway heißt er. Der hat sich beworben um das Amt des Bürgermeisters in London und der hatte zum Beispiel die interessante Idee, dass er gemeint hat, das ganze öffentliche Budget muss alles auf der Blockchain gelockt werden. Und ich bin, auch wenn ich verstehe, warum viele zum Beispiel für Bargeldschutz sind etc. und Anonymität zu einem Maß, das ist ganz wichtig und bin ich auch dafür, weil ja, wenn man jetzt niemandem was antut, geht es auch niemandem was an, was man jetzt kauft oder nicht, oder muss für niemanden relevant sein. Ich würde aber fast sagen, dass dieser Transparenzfaktor, wenn man ihn richtig umsetzt, kann das sogar ein großer Vorteil sein und müsste aber dann nicht darauf abzielen, dass ich jetzt jeden Centbetrag kenne, wenn ich mir ein Kaugummi gekauft habe über jeden Menschen und das vielleicht meinem Nachbarn nachspionieren kann. Das ist eher uninteressant oder irrelevant, sondern interessanter ist es potenziell für große Firmen oder vor allem natürlich für Dinge, die angeblich im öffentlichen Interesse stehen. Zumindest da will ich alles komplett offen und gelockt haben. Und warum nicht hier auf der Blockchain? Also da kann diese Transparenz auch ein ganz, ganz großer Vorteil sein. Und ich würde jetzt fast vermuten, da hat eine, welche wie auch immer geartete Kontrollstruktur, die nicht absolut positiv motiviert ist, hat sicher mehr Angst vor einer echten Transparenz als ja welcher Mensch sonst auch immer.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ja, also das sind interessante, also die Privatsphäre finde ich schon interessant und ich meine, man sagt ja, das sei Pseudonym der Bitcoin, also man kann zwar die Wallet manchmal nachprüfen, aber Pseudonym heißt ja nicht unbedingt, dass man herausfindet, wer es wirklich ist.
Genau, also wie ich es verstehe oder wie man sie auch sieht, wenn man sich die Wallets macht, man hat auch in diesen Apps teilweise integriert, das kann auch teilweise anstrengend sein, dass es automatisch immer neue Adressen generiert, immer wenn man was schickt oder sendet. Und dann kann ich sagen, natürlich, wenn ich jetzt wirklich ein Ermittler bin und ich will das wirklich wissen oder ich habe sehr gute Werkzeuge, kann ich draufkommen. Aber ansonsten sind einfach Standardschritte, wo ich sage, wenn jetzt sich jemand nicht wirklich sehr dafür interessiert, dann ja, ist es nicht unbedingt gleich durchsichtig und gibt es auf jeden Fall Technologien wie diese Mixer eben oder auch im speziellen Monero und ganze Währungen, die sich wirklich darauf spezialisieren, hier einen höheren Grad der Anonymität und Sicherheit der Transaktion durchzuführen. Aber auch hier würde ich es dann wiederum vergleichen und sagen, gut, wie ist es aktuell, gerade mit Banken oder so oder mit sonstigen Registrierkassen etc., da ist eh schon alles gelockt. Da ist eigentlich das Einzige, was man hat, was mir jetzt spontan einfällt, wären also handelsüblich, wäre Bargeld oder Edelmetalle, wo es nicht jetzt schon eigentlich sehr leicht nachvollziehbar ist.
Ja, also das kann ich bestätigen, das finde ich auch. Was hast du?
Was ist die Wallet? Was ist das? Ich höre hier immer so Sachen. Wie gesagt, ich bin kein Insider. Ist das irgendwie so eine Anzeigewand, wo man was erkennen kann? Und muss man da ja studieren intensiv? Oder kann man da schnell erschauen und was erkennen? Wie darf ich das sehen?
Also die Wallet. Wallet ist das englische Wort für Geldbörse. Und das ist eigentlich so, das musst du dir vorstellen, Du hast ja dein Geld, hast du auch nicht einfach in der ganzen Wohnung verstreut, sondern du hältst es in einer Geldbörse, damit es schön ordentlich dort bleibt und dass es eben nicht einfach so rumfährt. Und bei den Coins ist es genau gleich. Du hast eine Börse. Und die ist, es gibt verschiedene, also es gibt solche zum Beispiel fürs Handy und es gibt solche für den Desktop und es gibt solche, die du sogar, also wie einen Stick anhängen kannst. Und dann, wenn du den anhängst, dann kommt so wie eine, also du musst ein Passwort eingeben, vielleicht noch eine neunstellige Zahl. Und dann kommst du in einen Bereich, wo es wie eine, wie sagt man dem, ein Kassenbuch aussieht, also da sind Eingänge und Ausgänge, eben was du getätigt hast, das ist genau aufgeschrieben und wie viel Geld du hast und auch wie viel Geld das, also wie viel der Coin jetzt gerade wert ist und wie viel du da drauf hast. Und das ist sehr praktisch, also ich schätze vor allem das Hardware-Wallet, also das, was du eben wie einen Stick anhängen kannst, das schätze ich sehr, weil du kannst das abziehen und irgendwo schön verwahren und dann kann niemand an deine Coins. Und auch wenn der Computer kaputt geht, dann ist das einfach okay. Und bei den anderen, also zum Beispiel beim Handy-Wallet, dort musst du auch einen, zum Beispiel irgendwie ein Passwort noch offline, vielleicht auf einem Blatt Papier speichern, damit auch wenn das Handy kaputt geht, dass du wieder an dieses Wallet herankommst, also mit dem Passwort. Und dann ist das auch so wie ein Kassenbuch und du siehst die Ein- und die Ausgänge. Und ich habe das Einfachste, das heißt Blockchain.info und oder einfach Blockchain Wallet. Und das habe ich mir damals, als ich angefangen habe, Bitcoins zu halten, habe ich mir das runtergeladen. Und das kann, da kann man eben auch bequem auf dem Handy Geld verschicken oder Geld empfangen. Also es hat einfach ein paar Coins. Ja.
Okay, und jetzt höre ich, habe ich heute noch wieder ein Video gesehen. Bei den Banken läuft es so, dass man mittlerweile ja Negativzinsen hat. Die EZB braucht wohl anscheinend Geld und sie gibt das weiter an ihre Banken. Und jetzt werden die Sparguthaben in Deutschland auch gekündigt und man nennt das auch Enteignung. Und ja, da frage ich mich manchmal wirklich, wie ist es eigentlich nicht nur Enteignung? Ja, das ist Enteignung, das ist kriminell, wenn man das so sieht, dass man einfach das Geld wegnimmt. Und das frage ich mich wirklich, wieso haben die Menschen überhaupt noch ein Konto bei einer Bank, wenn man eh weiß, dass Oma Sparstrumpf noch das Beste ist? Einmal das. Und den wollen sie uns ja auch noch wegnehmen, indem sie Bargeld abschaffen wollen. Ja, jetzt ist für mich die Frage, ja, worauf soll man denn jetzt setzen? Also eine Bank kann ich in diesem Sinne gar nicht mehr vertrauen, weil es ist einfach dumm, ne? Früher war es halt so, ja, man bekommt auch Geld, wenn man Geld anlegt. Das ist anscheinend jetzt nicht mehr der Fall. Dann hat ja die Bank total versagt und den Sinn meines Erachtens verfehlt. Also brauche ich ja gar keine Bank mehr, die Tür, zumindest handelsübliche Bank. So, das ist erstmal das Erste. Dann ist die Frage für mich, was ist der Unterschied dann zu Bitcoin? Ne, um dieses zu entgehen, gibt es da auch Zinsen oder Plus oder Negativzinsen, Buchungsgebühren und so weiter? Das sind noch solche Fragen, die in meinem Köpfchen rumschwirren.
Darf ich? Darfst du, ja, Raphael.
Okay, und zwar zum einen, also zum Thema Bank und Vertrauen, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wie gesagt, auch hier, soweit ich das verstehe, selbst rechtlich ist man ja bei der Bank nur der Verfüger über das Konto und besitzt das Geld, das da eingelegt ist, sogar rechtlich gesehen nicht wirklich. Da ist der Unterschied zu den sogenannten Wallets eben, da möchte ich noch erwähnen, ein kleiner Witz vielleicht oder auch nicht. Es gibt eine dieser Wallets, die gibt es auch sehr gut entwickelt, Open Source für Android und auch für iOS. Und die nennt sich Coinomi, also von wegen Bitcoin Grammy, Coinomi auf Deutsch zumindest. Haha. Und zu den Gebühren, ganz einfach, wird das so berechnet. Also es gibt dezidiert keine Inflation. Und es gibt auch keine Zinsen in diesem Sinne. Was es allerdings gibt, ist einfach ein sogenanntes, also eine Gebühr ganz einfach für Transaktionen. Jetzt könnte man fast sagen, verglichen mit dem, was hier diskutiert wird, Finanztransaktionssteuer, vielleicht was Ähnliches. Und diese Gebühren sind aber, werden immer abgedatet eigentlich, und bei vielen Währungen, ich kenne das nur von Litecoin konkret, ist es allerdings verschwindend gering, also nicht mal Cents oder so, die man zahlt. Und auf jeden Fall würde ich sagen, insgesamt weniger Gebühren als bei der Bank. Und der Unterschied ist eben der, da das über die Kryptografie funktioniert, ist dann jener der Verfüger, der den kryptografischen Schlüssel hat. Was vielleicht bisher bei der Bank die Unterschrift war, wird dann eben dieses Passwort oder kryptografische Schlüssel, und das hat man halt auf einem Blatt Papier oder irgendwo gespeichert. Wenn das weg ist, ist halt auch die Wallet für immer unzugänglich, außer man hat irgendwann Inspiration und kann den Code wieder channeln oder so. Aber das ist halt dann wirklich der absolute Kontrolle, ist dann bei dem, der eben die Wallet erstellt und die Keys hält und schließt auf diese Weise eigentlich einen großen Teil des sogenannten Third-Party-Risks, also Drittparteien-Risikos, dass ich einen Zwischenhändler habe, aus.
Okay, danke. Cornelia, magst du was sagen?
Ja, also für mich ist das ein ganz wichtiges Thema, mal diese Transaktionen. Da ist nämlich für eine Banktransaktion braucht es manchmal 5 Tage und eben das geht immer über die Bank, manchmal sogar über mehrere Stellen. Und vor allem, wenn es vielleicht von hier bis Amerika oder bis irgend so ein Überseeland geht. Und wenn es aber auf der Blockchain geht, dann geht es vielleicht eine Stunde oder ein paar Stunden. Und wie gesagt, wie Raphael schon gesagt hat, die Gebühr ist also klein. Das war nicht immer so. Ich habe auch erlebt, dass die Gebühr groß ist bei den Bitcoins. Aber dann war wieder irgendwie ein Lightning. Und dann wurde die wieder kleiner. Und das sind eben auch technische Fortschritte gemacht worden, die eben diese Gebühren jetzt kleiner werden lassen und wo sich das auch immer wieder ändert. Und im Moment sind sie also wirklich klein. Da habe ich letztens gesehen, irgendwie für ein paar Millionen haben sie 3 Franken bezahlen müssen oder irgend so etwas. Also wirklich ein Pappenstiel. Und eben das ist dann gemacht in einer Stunde.
Ich habe vor 2 Jahren schon einem Freund Litecoin geschickt oder einige Litecoin-Transaktionen gemacht. Und einmal ganz konkret, ich bin gesessen mit einer nicht idealen Internetverbindung in Indien und habe mit einem Freund telefoniert in, ich sag jetzt, Philippinen oder so. Und wir haben telefoniert und gesagt, okay, ich schicke dir jetzt die und die Menge, haben das eben ausbesprochen. Und ich drücke halt, gebe mein Passwort ein, drücke okay. Und ich höre innerhalb von, ja, mehr oder weniger sofort, wie das andere Telefon auf der anderen Seite klingelt und zumindest die erste Information, dass die Transaktion angefordert ist, ging schon durch und innerhalb von wenigen Minuten dann die Bestätigungen. Ja, also das kann unglaublich schnell sein. Also normalerweise sprechen wir von Sekunden. Ich spreche jetzt von Litecoin vor allem, aber das wird bei vielen Währungen ähnlich sein.
Also ich kenne es einfach. Mach du, Karin.
Man muss eben auch keine Formulare ausfüllen, egal was für einen Betrag man sendet. Weil bei den Banken hat man ja immer so Grenzen, wie viel man da versenden darf. Man muss da teilweise sogar sich das tagelang bewilligen lassen, wenn es große Mengen sind. Und bei Bitcoin kann man das einfach machen.
Ja, das finde ich auch einen Riesenvorteil. Ich habe mir im 2017 habe ich einen Teil meiner Rente in Bitcoins angelegt, in der Annahme, dass ich da viel mehr bekomme dafür. Und das ging dann nur zum Teil auf. Aber ich bin nach wie vor, bin ich ja Bitcoin-Granny und überzeugt davon, dass hier einfach mehr möglich ist, weil ich eben auch diese Freiheit so genieße. Es wird mir nicht nachgeforscht, wie viel hat sie jetzt ausgegeben, wie viel hat sie jetzt dorthin geschickt. Und dann wird es vielleicht, also die Steuerbehörden, die wissen ja genau, welche Transaktionen ich gemacht habe. Die können alles nachprüfen. Und das können sie eben bei den Coins nicht.
Ja, hallo, Tünder hier dran. Schönen Abend euch alle. Ich habe eine Frage, was mich da immer so ein bisschen abgeschreckt hat, was Bitcoin angeht, ist es, dass ich immer gehört habe, diese, ja, jetzt ist ein Bitcoin so viel wert und jetzt ist so viel wert und jetzt ist gestiegen und jetzt ist gefallen und dann kommt mir vor wie ein Aktienspiel und ja, das schreckt mich ab.
Okay.
Ja, das ist natürlich schon das gewisse Risiko. Das muss, ich sehe das langfristig und zwar deshalb, weil wir haben ja gesehen, die Anzahl der Bitcoins ist begrenzt und die Technologie, die hält immer mehr Einzug. Also das, was dahinter ist. Der Hintergrund vom Bitcoin ist jetzt, obwohl der gefallen ist im 2018, ist trotzdem, da ist so viel passiert, dass der eigentlich einen riesen Hintergrund mehr bekommen hat und zwar durch die Blockchain. Und da kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen. Und Leute, die behaupten, dass Bitcoin eine Blase ist, die plötzlich platzt und gar nichts mehr da ist, da kann ich nur lachen darüber, weil es gibt schon so viele Firmen und so viele Unternehmen und so viele Anwendungen der Blockchain, dass es eigentlich mit dem Bitcoin, der Wert, der geht schon immer auf und ab, aber der geht immer ein bisschen mehr rauf und ein bisschen mehr rauf auf die lange Zeit gesehen. Das ist meine Ansicht.
Wenn ich darf dazu, es sind ganz, ganz wichtiger Punkt, der angesprochen wird. Dazu gibt es einiges zu sagen und einige Hintergrundinformationen, die man verstehen kann. Und zwar zum allerersten Mal die Manipulation des Preises. Ich habe es vorher angesprochen mit den Exchanges. Hier muss man davon ausgehen, es gibt maximal einen Teil des Preises, wenn überhaupt, der wirklich organisch durch Angebot und Nachfrage, sozusagen reale Angebot und Nachfrage der Bevölkerung bestimmt wird. Oder politische Ereignisse etc. Es gibt einen großen Teil, der hier im Hintergrund durch, ich sage jetzt mal, finanzstärkere Entitäten potenziell manipuliert wird. Inzwischen wurde es auch offiziell bestätigt von der SEC, die Securities Exchange Commission in Amerika, vom Ex-Chef der SEC, dass sie ganz dezidiert beschlossen hatten, den Preis von Bitcoin nach diesem 20.000 fast, ja, zu, wie soll ich sagen, eine Blase zu verhindern, in eigenen Worten. Und damals hat diese sogenannten Bitcoin Futures, also ein Bitcoin-Derivat auf dem Aktienmarkt eröffnet haben, mit dem Ziel und anscheinend auch dem Erfolg, die Bitcoin- und Kryptopreise zu drücken. Das heißt, hier muss man wirklich ganz, ganz gut darauf achten und auch bedenken auf gewisse Weise. Anderes Beispiel, Jamie Dimon von JP Morgan Chase, einer der größten Banken in Amerika, hat kurz vor einem starken Anstieg gemeint, mehr oder weniger Bitcoin ist tot und jeder, der in seiner Firma jetzt mit Bitcoin handelt, wird rausgeschmissen. Und 2 Wochen später steigt der Preis immens. Also da darf man wirklich darauf achten und wir wissen das hier ja von wegen ja, freier Meinungsäußerung, unterschiedliche Medien, die es in der Landschaft gibt, hier immer zu bedenken und genau hinzuhören. Woher kommt die Information? Ist das ernst gemeint? Ist das ehrlich? Ist es eine Manipulation? Ist hier jemand, der absichtlich A sagt und dann B macht, um davon zu profitieren? Und natürlich, wer bestimmt die allgemeinen sozusagen Frage des Tages und Thema des Tages? Ist Bitcoin gerade Wu oder Bu? Und da darf man eben wirklich ganz genau schauen und entweder wirklich hinter die Kulissen schauen und dann intelligent entscheiden zu können und oder sich einfach gewisse Coins aussuchen, wo man sagt, da ist man auch ideologisch mit dabei. Da bin ich auch ganz bei Bitcoin Granny jetzt. Ich bin sogar so weit, dass ich sage, auch wenn ich mit dem Ganzen im Endeffekt dann keinen Cent bekommen habe, allein von der Idee her, dass man sagt, erstens, das Geld liegt nicht an der Bank rum und zweitens, es ist eben ein Schritt in Richtung einem faireren Austausch, ist es, glaube ich, schon wert. Und ansonsten wirklich einfach langfristig sich das anschauen, auf Lifecoin Watch oder sonst wo einfach sich wirklich nicht nur die 6 Monate anschauen, sondern halt für Bitcoin haben wir doch schon jetzt 10 Jahre oder so, oder sogar mehr. und sich da mal die Preise anschauen und wie sich die Kurve entwickelt und dann ein bisschen ableiten. Und eins, was noch Sicherheit geben kann, weil, das hat schön erwähnt, eben, es ist so viel dahinter. Das kann man jetzt viel interpretieren. Man kann aber einfach schauen, das nennt sich, glaube ich, Ethereum Alliance. Ethereum ist einer der wichtigsten Tokens, also auch eine Art von Kryptowährung. Und einfach mal schauen, welche Firmen da dahinter sind, das weiterzuentwickeln, Ethereum. Und diese ganze Ökosystem, diese ganzen Kryptos. Das sind Firmen wie, ich sage jetzt von Microsoft bis ich weiß nicht was, bis hin zu, dass sich anscheinend oder angeblich Visa in einer Forschungsabteilung von Litecoin mit eingekauft hat. Also es könnte sogar passieren, dass wir eines Tages aufwachen und Mastercard oder Visa sagen, so, ab heute unterstützen wir parallel Bitcoin zum Beispiel oder so. Also hier einfach darauf achten, was in der Industrie passiert und wirklich welche nachhaltigen Entwicklungen und Investitionen hier passieren. Und wenn man hier davon ausgehen würde, dass das bald nicht mehr da ist, würden nicht so viele Firmen so viel darin investieren. Das ist eine andere Ansicht noch, die man dazu haben kann.
Also ich habe zu JP Morgan, habe ich damals gehört, dass die dass der zuerst gesagt hat, ja, das ist ein Mist, dieser Bitcoin. Und dann ging der runter und nachher hat er gekauft und deshalb ist er wieder raufgegangen.
Mag leicht sein. Auf jeden Fall, wie man es auch kennt bei JP Morgan Chase mit dem, was Silber anbelangt, das hier ganz einfach, wie man es auch kennt von jeder News Story. Ich kann mir eine News Story mit genug Geld oder mit genug Einfluss auf gewisse Weise kaufen und dann im Aktienmarkt damit Geld verdienen, indem ich eine Panik oder sonstige Reaktionen auslöse. Das ist, glaube ich, eine ganz altbekannte Taktik und die wird heute wohl nicht weniger als früher angewendet.
Ja.
So, wir haben hier noch eine Frage.
Okay, also das bedeutet, dass man schon genau gucken muss, wann kauft man das und also ist es für mich schon ein bisschen so, dass da doch irgendwelche große Firmen damit spielen. Wann geht es hoch, wann geht es runter, komm, wir verkaufen viele oder so. Oder wir machen eine schlechte Publicity, dann geht es runter und dann kaufen wir welche. Und also das ist das wirklich so? Oder gibt es da irgendwann sowas, dass ich sage, okay, das ist stabil?
Mehr Sicherheit?
Also wenn etwas stabil ist, gibt es keine Gewinne mehr. Das ist wie mit einem normalen irgendwie Obligationenfonds oder so, der macht keine Bewegung. Aber da gibt es auch nichts zu verdienen. Also eigentlich sind nur Dinge interessant mit einer gewissen Volatilität, weil nur da kann man Gewinne erzielen. Und der beste Zeitpunkt zum Einsteigen in Bitcoin ist eigentlich immer jetzt. Also besser nicht, wenn er gerade richtig angestiegen ist, weil dann kann man davon ausgehen, dass er runtergeht, dann wartet man lieber wieder, bis der Preis etwas gesunken ist. Aber den besten Zeitpunkt gibt es ja eigentlich nicht, weil eben es gibt sogenannte Whales, das sind Wallets mit sehr vielen Bitcoins drauf. Und diese werden manchmal bewegt und dann bewegt sich der Kurs, er wird schon irgendwie manipuliert. Aber ich würde mir auf jeden Fall welche zulegen und wenn er zu stabil ist, dann steigt ja nichts mehr.
Vielleicht der grundlegende Unterschied, auch wenn der Preis jetzt sehr volatil ist, ist eben zu beachten, von Euros zum Beispiel kann die Zentralbank oder von Dollars beliebig viele einfach noch 100.000 Milliarden Trillionen erzeugen und dadurch einfach das Geld entwerten von allen. Das passiert sowieso immer schon und die ganze Zeit. Bei sowas wie Bitcoin, solange es zumindest noch weiter besteht und verwendet wird und auch wenn manche großen Player damit spielen, habe ich dennoch ein praktisch absolutes Limit von circa 21 Millionen Bitcoin. Das bedeutet, wenn ich heute einen habe und die machen das Spiel halt noch weiter ein paar Jahre oder so und ich halte den einfach, egal wie der Preis dazwischen rauf und runter geht, und die spielen weiter damit und mehr Menschen oder Firmen interessieren sich für das Ganze oder verwenden es dann auch einfach für Transaktionen und zum Speichern von Werten etc., habe ich aufgrund des Faktes, dass es beschränkt ist und nicht einfach mehr erzeugt werden kann, unendlich, auf jeden Fall eine auf diese Sicht gesehen etwas mit mehr Wertbestand, als wenn ich zum Beispiel Bargeld hätte.
Das ist auch der Grund, warum ich weiterhin Bitcoins halte.
Ich bin der Meinung, dass wir gleich eine Musikpause machen und ich habe nach der Musikpause auch da nochmal so eine Frage. Und ja, und jetzt ist die Tünde nochmal da und sie möchte gerne noch was dazu sagen.
Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es halt, die Sicherheit besteht darin, dass es höchstwahrscheinlich immer was wert bleibt, ja, weil das begrenzt ist, also wenn ich es richtig verstanden habe. Ist dennoch denke ich, dass Bitcoin etwas ist für Menschen, die sagen, okay, ich habe Lust, mich richtig damit zu beschäftigen und schauen, ob ich einfach damit, dass ich Bitcoin kaufe und verkaufe und hin und her mache, auch Geld verdiene. Habe ich das richtig verstanden?
Jein. Ich würde sagen, du kannst es auch einfach liegen lassen und warten, weil es ist ja, wie wir herausgefunden haben, wenn der Preis, also wenn die Anzahl beschränkt ist, dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis immer höher wird, ist ziemlich groß. Und deshalb, auch wenn es volatil ist, ist die Tendenz ist aufwärts. Also das habe ich jetzt beobachtet. Oder das weiß man, weil der hat ja angefangen in 2008 und da war er quasi bei null und er ist jetzt doch bei 7000 und einfach immer so in Auf- und Abbewegungen bis dahin bewegt, ist eigentlich schon ein schöner Unterschied.
Danke. Hast du noch was? Na, passt soweit, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Musikpause. Freuen wir uns. Du hast da heute ein bisschen Klassik mitgebracht. Und wir hören jetzt Bach, die Nummer 6. Und wie heißt das? Das wohltemperierte Klavier von Andreas Schiff. So, Musik ab, bis gleich. Thank you. Ja, da sind wir wieder zurück. Ja, mal ganz anders. Ja, bei uns bringt der Sendegast die Musik mit. Und ich finde es wundervoll, wie Menschen sich hier präsentieren mit ihrer eigenen Musik. Dankeschön dafür. Ihr seid bei Cornelia Handschin heute. Bitcoin, die neue Währung im Internet. Ich lerne hier auch eine ganze Menge. Und möchte einen Hinweis machen für morgen, auch das eben nochmal schnell, 20 Uhr. Da heißt es, Harald Thiers ist da bei uns hinter den Kulissen und er präsentiert uns den Teil 8 morgen ab 20 Uhr. Ja, und ich bin ja immer wieder neugierig. Wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin in der Materie mit Bitcoin und deswegen kommen auch solche Fragen wie von mir, wie jetzt auch zum Beispiel, ich betreibe ja die Plattform OKiTalk und da würde mich mal interessieren, wie könnte OKiTalk davon, ja, was heißt profitieren? Sollte man da einsteigen zum Beispiel? Hat es Vorteile, hat es Nachteile, dass man sich das mal vorstellen kann? Wäre so ein OKiTaler, Bitcoin-Taler was Gutes und wie würde das aussehen, funktionieren? Kann man da auch was drüber erfahren von euch? Habt ihr da eine Idee? Die Frage wollte ich doch mal jetzt mal stellen. Das habe ich getan. So, euer Mikrofon, liebe Cornelia.
Das finde ich ja eine lustige Idee, ein OKiTaler. Also es hat eine Zeit gegeben, da hat es immer und immer wieder neue sogenannte Tokens gegeben und ICOs und auch Coins. Das ist jetzt ein bisschen vorbei, weil die Marktkapitalisierung ist jetzt vor allem beim Bitcoin. Das hat dieses Jahr gewechselt und zwar so ungefähr Mai, Juni hat das angefangen und vorher, wir haben ja vorher, ich bin ja in einer Plattform drin, die heißt jetzt Volumex, die hat vorher Hardcore Signals geheißen und da traden wir. Und zwar war es ein Trading-Bot, also wir haben Signale bekommen und konnten dann einsteigen mit irgendeinem Coin und der Coin ist dann teurer geworden und dann konnte man wieder verkaufen und so hat man Geld verdient. Und ich war auch vorher schon, habe ich immer wieder gehört von ganz verschiedenen neuen sogenannten ICOs. Das sind Firmen, die, also Start-ups, die Geld sammeln. Und die machen das mit einem ICO, also das heißt Initial Coin Offering. Da kann man einen Coin kaufen und man hofft dann darauf, dass der Wert steigt, aber das passiert natürlich nur, wenn die Firma reüssiert. Und es ist sehr riskant, weil 99% von diesen Firmen, ich sage jetzt mal ganz böse, kacken ab. Also die reüssieren nicht. Und ich habe also in eine Firma habe ich investiert und das hat auch eine Weile lang gut funktioniert und zwar bei unserem Bitcoin-Guru, also der ist jetzt noch am Start und erzählt viel im Internet über Bitcoins, das ist der Julian Hosp und der hat auch eine, also nicht nur einen Coin, er hat auch eine Börse gehabt und das ist aber alles, ist das jetzt es ist auch bei ihm, hat es nicht reüssiert. Eine Weile lang schon, aber dann wieder nicht. Und es ist also wirklich auch bei solchen renommierten Personen ist es einfach sehr, sehr riskant. Und was du aber machen kannst, Klaus, ist, wenn du zum Beispiel einfach Bitcoin, mit Bitcoins traden willst, dann ist es zum Beispiel bei uns sehr gut möglich auf unserer Firma, auf unserer Plattform, dass du einfach einen Teil von zum Beispiel von deinem Geld investierst und dann ist es bei uns so, dass du dass du dein Konto verbinden kannst mit dem Konto von unseren Tradern und die traden dann für dich, weil Trading ist auch, also das muss man lernen, das kann man nicht einfach so. Und ich habe schon ganz viele Videos gemacht auf Instagram über verschiedene Techniken im Traden, aber ich würde mir das nie selber zutrauen. Ich bin gottenfroh, dass das unser Trader macht. Und wir haben eigentlich auch ziemlich guten Erfolg. Wir sagen einfach, wir können ungefähr Minimum 5 bis 15% im Monat ertraden. Aber auf den Bitcoin-Preis. Das heißt, wenn der Bitcoin-Preis steigt, dann sind wir sehr gut dran, weil dann haben wir obendrein, dass der Bitcoin-Preis steigt, haben wir noch diese 5 bis 15%. Aber wenn der Bitcoin fällt, dann ist es natürlich, dann sind wir vielleicht eben aus, weil wir gerade so viel mehr Bitcoins gemacht haben mit Traden, wie der Bitcoin-Preis gefallen ist. Also ja, das kann man ungefähr so erklären. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es bei uns schon jetzt so, dass wir also eine gute Plattform haben für die Bitcoin-Vermehrung. Und was eben das Tolle ist bei uns, es gibt verschiedene Arten von Trading und die CEOs bei uns, die probieren oder die machen jetzt immer neue Arten von Traden. Also die passen sich auch dem Markt an. Und das ist der große Unterschied zu früher, als ich in Mining-Firmen investiert habe. Die waren ziemlich unbeweglich. Und wenn das die Mining-Difficulty, die wurde größer, also da waren plötzlich die Stromkosten höher als die Mining-Erträge und darum haben wir dann halt auch nichts mehr verdient.
Okay. Ja, also das heißt, in Betreuung gehen, als so verstehe ich das, dass ich dann getradet werde, wenn wir was investieren wollten. Ja, ich muss das erstmal lernen zu verstehen, was das alles bedeutet. Raphael, bitte.
Das natürlich jetzt ist die eine Sicht, wo ich hier natürlich auch sagen muss, ganz klar, wiederum das Drittparteienrisiko natürlich, sofern ich meine Kryptos aus der Hand gebe, um damit handeln zu lassen, ist natürlich ganz klar, dass sie dann abhängig sind, zum einen von der Fähigkeit der Person, die handelt, wie auch von der Vertrauenswürdigkeit etc. Das muss man natürlich dann ganz genau abschätzen. Der andere Ansatz wäre, wie gesagt, der, einfach das selber zu machen, selber zu handeln, sicher mit einer gewissen Lernkurve, da ist recht viel dahinter. Oder einfach zu sagen, ich schaue mir gewisse Coins an, wo ich sage, die haben gute Unterstützung, da wird viel investiert oder die haben gute Technologie, die haben ein gutes Team, die sind vielleicht schon länger mit dabei und haben ein gutes Konzept. Und dann kann ich einfach ein paar Coins oder Tokens, wie auch immer, davon erwerben und die mir einfach in den Schrank legen oder wie auch immer und einfach in einem Jahr wieder tauschen oder zwei. Und oder einfach ab und zu mitverfolgen und sehen, ob es starke Bewegungen gibt. Da muss ich mich dann aber nicht viel darum kümmern. Das wäre sozusagen eine langfristige Strategie im Sinne von Wert erhalten oder potenziell Wert steigern. Aber sonst, worum es viel mehr geht, eigentlich ist der ganz praktische Nutzen, dass ich eben sowohl privat wie für sonstige Arten von Firmen oder sonst wie sagen kann, ich habe einfach Kryptokonten, wo ich erstens auf gewisse Weise eine automatische Buchhaltung habe, weil ja alles auf der Blockchain mitregistriert wird, was auch gewisse Vorteile haben kann. Und ich habe eben den Vorteil, ich habe selber, verfüge selber immer über diese Coins und die Bank kann nicht sagen, sie mag mich nicht mehr und dreht das einfach ab. Ich habe, wie erwähnt, geringere Transaktionsgebühren. Wir haben, wie erwähnt, potenziell schnellere Transaktionen. Und ja, keine Arten von Beschränkungen, rechtlich oder sonst wie, das an wen auch immer zu schicken. Und ich würde mal sagen, allein das sind jetzt schon einige sehr große, ganz praktische Vorteile, auch abseits von einer potenziellen Wertsteigerung oder Profitorientierung, wenn das noch eine zusätzliche Antwort ist vielleicht.
Also die Coins, die gibst du sowieso nicht aus der Hand, wenn man jetzt mit denen traden lässt. Die liegen nämlich auf BitMEX. Das ist eine sehr große Börse und mit denen wird getradet, aber es hat niemand eine Verfügungsgewalt darüber. Es kann sie niemand auszahlen. Mit denen wird nur getradet und das Risikomanagement ist also sehr verantwortungsvoll und eher konservativ.
Vielen Dank noch für die Ausführungen. Das sind natürlich ganz wichtige Extrafaktoren, dass auch wenn man sowas macht, eben auch hier sehen kann, hier gibt es große Unterschiede wohl auch zwischen den unterschiedlichen Händlern, die solche Services anbieten. Also danke.
Ja, also das würde ich bestätigen, weil ich habe wirklich viel investiert in verschiedene Firmen und das hat mich eben auch davon überzeugt, weil eben dieses Risikomanagement sehr vorsichtig ist.
Und eben gerade weil man niemandem seine Coins geben muss, das mache ich nämlich auch nie mehr wieder. Da habe ich auch meine Erfahrungen damit.
Dann darf ich an dieser Stelle vielleicht nochmal bitten, noch ganz konkret, dass ihr vielleicht nochmal erwähnt, in dem Sinne diese Plattform, von der ihr gerade sprecht, mit dem Risikomanagement, welche Website wäre das oder wie kann man sich das genauer anschauen?
Also das ist Volumex und das beruht aber auf Empfehlung. Und wenn du magst, kann ich dir einen Link schicken und dann kannst du dir das mal so anschauen. Also du kannst auch direkt auf die Seite gehen, aber es ist klüger, wenn ich dir einen Link schicke.
Ja, super spannend, gerne.
Super, super. Was ist noch wichtig? Ich werde mal unsere Zuhörer raufholen. Was sagt ihr dazu? Okay, kommen keine Proteste. Und für mich ist noch mal so wichtig, was ist wichtig, was wir noch nicht angesprochen haben. So, ich hole einfach mal rauf. Der Franz Rotting hat heute eine schlechte Leitung, sehe ich. Den Jenne haben wir noch da. Und auch der Gunther, der ist nicht, doch, der Gunther ist auch bei uns. Und sage mal einen wunderschönen guten Abend in der Runde. Bitcoin, die neue Währung im Internet. Na, ich glaube, einige Jahre ist sie ja schon jung oder alt. Und ja, gibt es denn da Fragen, Anregungen dazu? Herzlich willkommen. Mal flackern mit dem Mikrofon. Mal schauen. Da kommt die Katrin, einen wunderschönen Katharina. Katrin, so Katrin, genau. Guten Abend, Katrin, schön, dass du da bist. Dein Mikrofon.
Hallo, grüße euch. Hallo Cornelia. Also mich würde mal interessieren, ich glaube, ich habe mich ein paar Minuten später eingeklinkt. Mich würde interessieren, wie du deine Bitcoins und deine Bitcoin-Geschäfte steuerlich oder in Bezug auf Steuern behandelst. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, das kann ich. Also das ist so, dass es auf das Land drauf ankommt und dass du dich da am besten an einen Steuerberater in deiner Gegend wendest. Es ist so, dass es in Deutschland anders ist als in der Schweiz. In der Schweiz ist es momentan noch so, dass man am Ende des Jahres das Wallet am besten fotografiert, also einen Screenshot macht und dann ausrechnet, wie viel Geld das in Fiat ist, also Fiat-Geld in sogenannten Franken oder Euro. Und in Deutschland muss man jede Transaktion, also wenn man tradet, muss man praktisch jede Transaktion angeben und das ist sehr kompliziert. Und da ist es eben gut, wenn du einen Steuerberater hast und es gibt auch eine Webseite, wo du das irgendwie ratsch, ratsch eingeben kannst und dann geht das ziemlich schnell, dass du das ausgerechnet hast. Also, dass du nicht meinst, dass das tagelang geht, bis du diese Transaktionen nachgeführt hast. Aber du musst es machen.
Meinst, man muss die Einnahmen aus Bitcoin-Geschäften angeben. Also deswegen habe ich gefragt, ich wollte wissen, wie es in der Schweiz ist, weil in Deutschland weiß ich habe davon gehört, wie es in Deutschland gehandhabt wird. Und es gibt ja auch den Straftatbestand der Kryptosteuerhinterziehung, ne? Deswegen habe ich das mal wissen wollen, wie das in der Schweiz läuft. Und deswegen habe ich auch wissen wollen, wie du genau deine Aktionen handhabst und vielleicht kannst du was zu den Steuersätzen sagen. Also bei uns in Deutschland ist ja ist der Paragraph 23 Einkommensteuergesetz, das oder die Norm, die sozusagen den Halter von Bitcoins vor einer Besteuerung schützt, soweit, wenn ich das richtig verstanden habe, diese, na, Haltefrist eingehalten wird. Und bei privaten Geschäften ist es ja schon wieder ein bisschen anders, ne? Und wie ist das in der Schweiz?
Also es ist wirklich so, eben wie ich gesagt habe, du machst einen Screenshot von deiner Wallet oder von der Webseite oder dort, wo du einfach Bitcoins liegen hast und rechnest das um auf Franken oder auf Euro. Und das ist dann das ist Vermögensteuer, es ist nicht mal Einkommensteuer, weil Vermögensteuer wird bei uns eigentlich sehr gering versteuert. Also da musst du nicht viel bezahlen. Und das ist dann bei mir, ist das fast gleich null gewesen.
Also für deine privaten Aktivitäten mit Bitcoin fällt Vermögenssteuer an, wahrscheinlich ab einer bestimmten Höhe?
Ab einer bestimmten Höhe ist es dann zu versteuern und ab einer bestimmten Höhe ist es sogar frei.
Also etwa 100.000 Franken sind frei und 2% von dem, was über 200.000 ist, ist der Steuersatz 2%.
Also 100.000 Franken, wie viel Euro sind denn das jetzt ungefähr? Ich müsste es mal ausrechnen. Also ich habe gelesen, in Deutschland gibt es eine Grenze bis zu 600 Euro. Also bis zu 599,99 Euro sind die Einnahmen steuerfrei. Und ab 600 Euro unterliegen sie einer Steuerpflicht. Aber da kommt es natürlich auch darauf an, wie sie erworben wurden und so weiter, ne? Wie sie geschürft wurden oder ob sie zum Zwecke von Bezahlvorgängen angeschafft wurden, ne? Also es ist ein bisschen kompliziert, also es erscheint mir ein bisschen komplizierter in Deutschland zu sein als in der Schweiz.
Ja, das denke ich auch. Denn in der Schweiz, ich habe das letztes Jahr ganz normal einfach als Fremdwährungsvermögen deklariert. Ich habe da alles gescreenshottet und das zuerst dem Steuerfachmann so gegeben und der hat das dann alles so eingegeben und es gilt einfach als Vermögen in Fremdwährung. Und eben pro Person ist 100.000 Franken, das ist etwa, sagen wir mal, 96.000 Euro ist Freigrenze.
Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Und in Deutschland sind es nur bis 599,99 Euro. Spannend.
Ja, da bin ich jetzt froh, lebe ich in der Schweiz.
Ja, also Deutschland wird seinem Namen sehr gerecht. Das macht alles kompliziert.
Ja, da sieht man wieder unterschiedliche Länder und so weiter. Cornelia, du wolltest was sagen? Ich sehe, der Franz Reutinger ist auch noch mal reingekommen. Der möchte sicherlich heute auch noch was beitragen. Cornelia, dein Mikrofon.
Ja, also ich wollte einfach nur bestätigen. Also ich sehe da eben auch einen großen Unterschied. Ich bin immer noch in dieser sogenannten Crypto-Lifestyle-Community. Da kann man übrigens... das ist über Telegram, ist das so eine Community, wo über diese Sachen auch diskutiert wird, so eine Diskutierplattform. Und da sind solche Themen auch besprochen worden. Da hatten sie sogar in München einen Steuerfachmann zwei-, dreimal sogar zugezogen und der hat einen Vortrag darüber gemacht. Und ich war immer froh, ich war in der Schweiz und da hieß es einfach, ja, fotografier dein Wallet am Schluss vom Jahr und dann schickst du das ein. Ja, nicht vergessen, das noch zu screenshotten und das war's dann. Und ich habe irgendwie der Ansicht, dass ich gar nichts bezahlt habe für diese Coins.
Ja, danke. Franz Reutinger, guten Abend. Dein Mikrofon, ich hoffe, dein Internet hält und ja, bitte.
Ja, guten Abend, die Runde. Guten Abend, Klaus, guten Abend, Bitcoin Granny. Super Name. Ja, ich finde es hervorragend, dass du mit deinem reifen Alter hier so agil unterwegs bist. für die Zukunftsrichtung der Währungsmöglichkeiten. Ich beschäftige mich mit seit 2015, 2016 mit diesen Themen. Und ja, man hat schon sehr viel blutige Erfahrungen machen dürfen von dem Thema an sich. Eines bleibt über, dass Bitcoin eine sehr angesehene und akzeptierte Kryptowährung ist, einer der wenigen. Die Idee, demokratisch unabhängig zu sein von den Großbanken und so weiter, ist sehr gut. Aber es kommt immer auf die Akzeptanz vieler Leute an. Wenn 1 Million Leute sagen, 3 Reiskörner sind, haben eine Wertigkeit von 5 Erdäpfeln, und die Million Leute tauschen nach diesen Wertigkeiten, weil sie die Aufmerksamkeit und die Wertigkeit ihnen schenken, diesen Zahlungsmittel, weil es eine Vereinbarung ist, dann funktioniert das. Und im Bitcoin-Land geht es ja auch darum, dass viele Menschen die Wertigkeit dieser persönlichen Währung und nicht der fälschbaren Währung anerkennen. Und natürlich sind wir mit der Muttermilch aufgewachsen, mit Frankli und mit Euros und Schillings und D-Mark. Und die Inflation über ja seit 2001, seit die Euro-Einführung, ist der Euro nur mehr 30% wert von seiner Zeit. Das sieht man ja, wenn man in D-Mark einkauft und durch 2 dividiert oder mal 2 multipliziert oder so, dann kann man ungefähr schon erahnen, wie die Inflation zuschlägt. Aber wir müssen uns immer messen mit dem System der Räuber, der Zentralbanken. Und ja, und das ist halt so ein Spielball. Und jede Kryptowährung ist ein Spielball der Hochfinanz in Bezug auf allen anerkannten Währungen, die uns vorgelegt werden. Wir haben im Euroland haben wir ein bedrucktes Papier mit Copyright. Es ist nicht einmal ein Währungsschein, sondern es ist eine Kopie der Euro. Und jeder gibt den Euro den Wert, was da draufsteht. Und somit funktioniert die Währung für jeden. Und nach dem messen wir. Und ist total zentral, total räuberisch, total versklavt. Aber wir sind da gefangen. Und Bitcoin ist mit den 21 Millionen und die auserwählten Interessierten sind sehr wenige, natürlich die meisten, aber wir müssen immer uns messen an dieser fiktiven Zentralbankwährung. Und das ist das große Problem. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit Blockchain und mit der zukünftigen digitalen Zahlung beschäftigen, weil die Zentralbanken weltweit bereiten sich auf Blockchain vor. Und die nächste Währungsreform weltweit wird digital sein. Ob dann Bitcoin noch dabei ist oder Litecoin oder, das entscheiden die obersten Banker und wieder die oberste Riege, weil die geben dann vor, wie es laufen muss. Und es ist sicherlich so, dass diese Digitalwährung auf die demokratischen Prinzip, wie es Bitcoin ist, viel mehr Verbreitung brauchen würde, um die Anerkennung untereinander und außerhalb des Zentralbankensystems agieren zu können. Das ist einmal meine vorläufige Meinung. Ich gratuliere dir für deine zukünftige, für dein Interesse von zukünftigen digitalen Möglichkeiten.
Danke. Ja, danke für deine Ausführungen. Also ich habe da für die Zukunft, habe ich da vielleicht ein bisschen eine andere Meinung. Ich glaube nicht, dass die Zentralbank da bestimmt, aber vielleicht schon. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe letzthin ein Video gesehen und ich habe mir auch das Buch gekauft und das liegt jetzt bei mir auf und wird nächstens gelesen über diesen Börsencrash und das ist von dem, ich müsste es holen, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber ich habe sogar in meinem Instagram-Account habe ich den Film gepostet, weil ich fand es so interessant, was der gesagt hat, als er der prophezeit im Jahre 2023 werde es einen Börsencrash geben und dass eben Alternativwerte, Sachwerte, Immobilien sehr wichtig sind, dass man sich die anlegt und dass das eben Alternativen sind zu unserem Fiat-Geld, was ja eben nicht mehr gut ist, wenn man das hat in großen Mengen, sondern eben, dass man es in Dinge investiert, die eben auch einen Profit abwerfen und dass man dann eben sein Geld für sich arbeiten lassen kann. Es hat keinen Sinn, wenn man die Banken unterstützt. Also die sind einfach nicht unterstützungswürdig. Und da gibt es einfach Alternativen, eben Immobilien, wo man aber selber nicht unbedingt drin wohnt und einfach Gold, Silber, Aktien und so weiter und eben Bitcoins.
Ja, du hast vollkommen recht, Cornelia. Aber mein Denke oder mein inneres Gefühl ist eines, wenn ich einen Sack Silber oder einen Barren Gold im Garten vergraben habe, dann habe ich einen physischen Wert oder wenn ich ein Grundstück habe, habe ich einen physischen Wert zum Angreifen, was mit der Erde oder mit dem Tatsächlichen verbunden ist. Euros, speziell Euros oder ja das Fiat-Geld, dieser Klopapierschein, der kopierte, ist null wert. Null. Und Millionen von Menschen geben diesen Schein den Wert, weil es die Obrigkeit gesagt hat, dass das ein Wert wäre. Und Bitcoin und Blockchain hat keinen Wert. Ist genauso eine Luftmasche wie Papiergeld. Das heißt, der einzige Unterschied wäre, dass Papiergeld wird zentral gesteuert von den obersten Machtzentren weltweit und das Ziel ist, diese wertlosen Coins elektronisch, die auch keinen Wert haben, weil man sie nicht im Garten vergraben kann, sondern auch ein fiktiver Wert ist, wo die Leute den Wert denen geben müssen, dezentral ist und nicht zentral. Aber die Zielrichtung der Zentralbanken weltweit ist, eine zentrale Kryptowährung auf den Markt zu bringen bei dem nächsten Crash. Und um die Fäden in der Hand halten zu können und die positive Entwicklung von Blockchain, diese nicht manipulierbare digitale Technologie zu verwenden im zentralen Sinne. Und das ist ein Weckruf, wo du ja super arbeitest, also um für Bitcoin, was dezentral gemeint wird und natürlich mit den ganzen Verwerfungen, aber die Idee der demokratischen Erzeugung von einem demokratischen Geld für das normale Volk ohne zentrale Kontrolle. Das ist der Kernsinn. Aber prinzipiell vom Wert her ist Gold, Silber, Immobilien und Grundstücke physisch das Sinnvollste und Begrifflichste auf Mutter Erde bezogen, wo wir herkommen, was Wert hat. Der Geldschein ist ein Klopapier und der Bitcoin ist eine fiktive Zahl im Computer und genau ohne inneren Wert. Das ist so meine Sicht der Dinge.
Ja, ich finde, du hast recht. Aber das mit den Immobilien finde ich ein bisschen gefährlich. Wenn wir jetzt nach Südafrika schauen, da wurden die Menschen einfach enteignet. Und wenn sich je nachdem ein System installiert, das kein Eigentum mehr möchte, dann könnte auch Immobilienbesitz etwas gefährlich werden.
Ja, klar, können wir wieder abstufen, hast vollkommen recht. Aber wenn die Akzeptanz von Bitcoin nicht weiter steigt von den Menschen, die dezentral und demokratisch denken, können auch wieder die Chinesen oder irgendwelche Systemlinge die Bitcoin-Geschichte abdrehen und du bekommst kein Fiat-Tauschmittel mehr. Abdrehen können sie vieles, hast du recht, ja. Aber die Gefahr ist überall gegeben aus meiner Sicht. Wenn man die demokratische, eigenständige, eigenverantwortliche Entwicklung des einzelnen Menschen und das Erwachen forcieren, dann gehört die dezentrale Digitalwährung als ein Mittel dazu, um hier das Bewusstsein zu steigern.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu.
Ja, für mich war der Euro schon lange, so wie ich weiß, Schuldgeld. Wir sind ja in einem Schuldgeldsystem. Kapitalismus, ja. Und ich habe mal gehört, weil wir ein Schuldsystem haben, gibt es ja auch die Schulden. Und die Schulden sind weltweit, so sagt man, so habe ich das gehört. Einige schwanken sogar noch dafür. Ich sage immer, man hat mir das gesagt, 6 Erdkugeln in der Größe aus reinem Gold. Das sind die Schulden, die wir weltweit haben. 6 Erdkugeln. Einige sagen 9. Erdkugeln. Alleine schon diese Illusionsblase mal aufgebaut zu sehen, Erdkugeln, Gold. So viel Gold gibt es ja noch nicht mal auf einer Erde. Und da muss man doch mal wirklich jetzt die Frage stellen, was tut der Mensch wirklich? Was ist denn daran gesund? So ein System, zumindest wie wir es im Moment überwiegend noch haben und sehen, ne, was kann man tun? Gerade da. Jetzt sitzen wir hier mit Bitcoins. Ja, sicherlich hört sich gut an und ich möchte es auch immer näher verstehen lernen. Wir hören den Crash, den Bankencrash, haben wir heute Abend auch gehört. Und gestern war ja der Herr Peter Denk bei uns und er hat ja auch so Prognosen abgegeben. Und das soll jetzt bald beginnen. Wir werden es jetzt sehen. Ja, 2020, 2022 und 2025, das Datum hat er gestern genannt. Dürft ihr gerne nochmal nachhören, ist im OKTalk-Archiv drin. Ja, und ich bin ein Mensch, der so für mich erstmal, ich möchte was greifen können und ich bin auch in diesem System finanziell genauso betroffen wie jeder andere auch. Man muss sein Geld verdienen, muss, ja, und jetzt merken wir, dass wir irgendwo ein Defizit bekommen. Sprich, man merkt auch, dass eine Veränderung ist. Der Crash ist gekommen und das Ganze. Was tun wir? Wir werden auch irgendwo verunsichert. Wenn jetzt plötzlich der Crash da ist und man hat Bargeld in der Tasche, ist die Frage, wie lange noch sein Gegenüber das Geld noch annimmt, bevor man noch was bekommt. Deswegen haben wir auch über Krisen gesprochen, gestern zumindest. Und ja, das sind solche Gedanken, Cornelia, die die Menschen immer betreffen. Ich finde das gut, wenn man in jetzt ist, natürlich, das ist ja auch, weil man immer jetzt entscheidet und den Weg gehen soll, den man jetzt gehen kann. Man muss ja mit der Zeitlinie auch leben. Jedoch auch vorausschauend denken ist auch ganz wichtig, dass man nicht noch weiter alle die Situation verschlimmert, sondern eher wieder in einer natürlicheren Bahn geht. Wie gesagt, man spürt ja auch eine Veränderung. Die Frage ist nur, wo wird verändert und gelebt, richtig gut verändert. Ich denke, mit Kriegen und so weiter, Zerstörung und Wiederaufbau, das sollten wir mittlerweile verstanden haben. Wir haben erstmals in der Menschheit diese Situation, dass wir Kommunikation rund um den Globus haben, dank des Internets. Und wenn der Mensch sich als intelligent bezeichnet, ich mag das Wort intelligent ja eh nicht so, dann frage ich mich, wieso sagt er, er ist intelligent? Er hat es bis heute nicht geschafft, gemeinsam in natürlicher Weise ohne Unterdrückung, Zerstörung zu leben. So, jetzt bin ich leise. Und ich lerne heute Abend das Bitcoin-Thema kennen. Und ich finde es gut, weil es auch zurzeit nach wie vor passt.
Also das sind interessante Sachen, die du da aufgedröselt hast, weil ich war ja letzthin auch mal ein, zweimal so kurz in einem Chat oder in so einem Speech drin am Abend und ich habe ein bisschen mitbekommen, was da für Zukunftsthemen gewälzt werden. Und wir hatten gestern in Zürich ein Treffen über, da waren die CEOs von unserer Firma in Zürich, notabene, die sind sonst in Österreich und zwar dort in der Nähe von Wien. Und die sind also nach Zürich gereist. Und der Karl S. war auch da. Das ist ja dieser Reiche, der wirklich sehr erfolgreich in jungen Jahren schon geworden ist. Und wir haben auch eine Grafik angeschaut und da wurde gezeigt, ein winziges Würfelchen ist der Bitcoin und dann wurden also ein bisschen mehr Würfelchen gezeigt, ja, das ist jetzt Jeff Bezos oder das ist Amazon oder das sind alle Goldreserven oder dann noch mehr, das sind alles Geld überhaupt und dann alle Devisen und am Schluss kamen alle Schulden und das war ein riesen Würfel, also lauter Würfelchen aneinander und da hieß es dann noch weiter runter scrollen, noch weiter runter scrollen und jetzt ist das Ende. Also auch wie du sagst, 9 Erdkugeln und das war einfach anders dargestellt. Und wir haben uns gewundert. Ich glaube, ich bin sicher, das waren nicht Devisen, das waren Schulden. Oder weißt du das noch genau, Karin?
Nein, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr richtig daran erinnern. Da muss ich jetzt ehrlich sein.
Ja, und dann spielen wir, Cornelia, dann spielen wir Monopoly, haben Spielgeld. Und dann mal die Frage zu stellen in unserem Leben, ne? Was ist überhaupt richtig in dieser Welt wirklich umzusetzen? Und der Mensch sagt ja, er ist intelligent. Ne? Wo sind denn die Potenziale? Wo kann denn der Mensch heute wirklich Potenziale leben? Und wenn man sowas fördern würde und das in der Bitcoin-Geschichte, dass man da einen Markt entwickelt, ne? Der hat es ja richtig verdient, ne? Damit man auch im Außen die Bitcoins verbindet, also vom Virtuellen ins Außen, wenn das gelebt werden kann. Ne?
Also da kann ich eigentlich nur von mir selber sprechen. Ich habe einen Teil meiner Rente in Bitcoins angelegt, um eben selbstständig zu bleiben. Und ich muss also gestehen, das ist mir bis jetzt nicht ganz gelungen. Ich wollte eigentlich mir ein unabhängiges, gutes Vermögen anschaffen, weil ich gemerkt habe, ich bin als Musikerin, als Klavierlehrerin, habe ich zu wenig Mittel für mein Alter. Und das ist mit den Mining-Anlagen, da ging ich all in, ist das ziemlich in die Hose gegangen. Jetzt habe ich noch ein bisschen Reste und die habe ich jetzt ins Trading angelegt. Und da versuche ich jetzt, dass ich da noch über die Runden komme. Und es ist eben so, ich kann Verantwortung. Ich denke, dieses globale Denken ist gut, aber Schlussendlich muss ich Verantwortung für mich ergreifen zuerst einmal. Und wenn es mir gut geht und wenn ich genug habe, dann kann ich für andere schauen. Und dann kann ich auch, und das möchte ich schon, das ist eigentlich meine Mission, warum ich auch bei den Bitcoins geblieben bin. Ich möchte anderen Leuten helfen, dass sie ein besseres Leben haben mit Bitcoins, weil es einfach eine bessere Möglichkeit ist, sein Geld zu vermehren als auf der Bank. Es ist eine der Möglichkeiten unter vielen, wenn man zum Beispiel finanzielle Intelligenz, zum Beispiel das Buch von Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, oder ich weiß nicht mehr, das heißt irgendwie das von Quadranten ist das. Da gibt es verschiedene Arten, wie man eben Geld verdient. Also das sind alles Bücher von Kiyosaki. Und der hat sich das eben auch überlegt. Wie kann ich das quasi am Schluss das Geld für mich arbeiten lassen? Weil das ist eigentlich dann passives Einkommen. Und das ist dann natürlich auch so, dass ich das anderen Menschen weitergeben kann und denen eben auch ein besseres Leben ermöglichen kann. Und das ist eigentlich das, was mich auch noch antreibt und was mir auch noch Freude macht. Wirklich. Auch wenn es mich manchmal ein bisschen schaudert, wie meine Ressourcen im Moment da sind, aufs Alter gesehen.
Ich finde das gut. Du lebst da und machst dir Gedanken. Wir wissen ja, dass wir uns finanzieren müssen, sonst geht der Strom aus. Versteht jeder. Und noch ist das System ja in dieser Form. Ich bin wirklich neugierig, wie die Fühler sich ausrichten werden. Und vor allem, wenn jetzt der Crash kommt, was passiert mit dem Bitcoin? Wie verhält sich das? Wir wissen ja nicht, was passiert. Ne? Stromausfälle, etc. werden ja auch prognostiziert und so weiter. Und ja, das sind immer so solche Fragen. Ich finde es aber wichtig, ne, jeder muss sich finanzieren. Und das ist noch das 2019-Jahr so. Und wir haben heute da sehr, sehr breitförmig schon super geredet, finde ich. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Musikpause und dann gehen wir in die letzte halbe Stunde rein. Ist das soweit okay?
Ja, super.
So, was haben wir denn da? Der zweite Song. Ja, da geht es natürlich klassisch heute weiter. Das ist, ich kann das gar nicht aussprechen. Chopin. Ja, die einen wissen es und die werden es auch herausbekommen. Bin ein schlechter DJ. Bin jetzt leise und jetzt genießt. Hat er so einen Vorlauf? Ah, da ist er. Thank you. Ja, da sind wir zurück. 21 Uhr und 39 sehe ich. Und bei uns im Raum ist der Raphael, der Franz Reutinger, die Katrin, die Karin, die wir gehört haben, und der Marc Wahle ist bei uns. Jetzt nochmal kurz die Frage in der Runde. Gibt es da noch was Offenes für die letzte Runde hier? Und dann die Mikrofone. Nochmal ganz kurz für euch. Da kommt jetzt nicht. Doch, da unten, da ist die Katrin, die und der Franz auch. Ja, Katrin, gebe ich dir das Mikrofon und dann nochmal dem Franz. Und dann mal schauen, ob ich heute noch was vergessen habe, frage ich dann nochmal die Cornelia. Vielleicht ist ja doch noch was Wichtiges, was wir doch noch ansprechen sollten oder einen Tipp mitgeben können. Das so in der Richtung. Ja, liebe Katrin, dein Mikrofon.
Ja, mich würde mal interessieren, was du alles für Geschäft, also was du alles mit Bitcoin kaufst. Oder also du hast ja gesagt, du kannst deine Aktivitäten oder deine Geschäfte mit Bitcoin abwickeln. Wie hast du denn davon jetzt Gebrauch gemacht? Vielleicht kannst du dazu mal etwas sagen. Hast du jetzt Lebensmittel oder Bücher gekauft oder, keine Ahnung, vielleicht eine Miete oder sowas soll es ja geben, ja? Oder Strom oder wie auch immer. Und wenn ja, wo kannst du oder kannst du irgendwelche Plattformen empfehlen, wo halt mit Bitcoin gezahlt werden kann?
Also ich habe das so einfach wie möglich gemacht. Ich habe einerseits diese Geschäfte gehabt mit Bitcoins, und wenn ich Geld brauchte, dann gibt es bei uns in der Schweiz gibt es die Plattform Bitcoin Swiss, und da habe ich mir einen Betrag draufgeschickt. Und das ist ein sogenannter Exchange, also das ist so wie Bitpanda in Österreich oder eben Coinbase in Amerika. Und da sind auch die Gebühren am günstigsten, weil wenn ich zum Beispiel jetzt Coinbase oder Bitpanda nehme, dann müsste ich eben von Euro noch in Schweizer Franken umwechseln, und dann gibt es dort nochmals Gebühren. Und wenn das direkt geht, ist das eben einfach wirklich einfacher und billiger. Und dann habe ich mir einen größeren Betrag da drauf geschickt und habe den in Schweizer Franken also das wurde dann sofort umgerechnet, und am nächsten Tag hatte ich das auf dem Konto. Und das würde ich auch so machen. Es gibt aber auch extra Karten, also zum Beispiel Virex oder Virex. Aber das sind eben, ich habe mit diesen Karten habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht, weil immer mal wieder eine Karte nicht geht. Und bei dieser Methode, wie ich es gemacht habe, war es einfach am sichersten und am einfachsten und am bequemsten. Und deshalb habe ich da keine großen Gedanken darüber verschwendet. Es gab auch einmal das Mr. Tango, das ist eine Bank. Und da kannst du, glaube ich, auch Coins und dann also gerade ein Bankkonto haben. Das geht dort, glaube ich, auch. Aber ich bin da nicht so genau informiert, weil ich es selber nicht nutze.
Okay, Katrin?
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, es passt jetzt nicht unbedingt, eine Bitcoin dazu verwendet, großartig irgendwo mal einzukaufen, sondern du hast sie lieber vorgehalten für schlechte Zeiten.
Nein, nicht für schlechte Zeiten, sondern ich habe zum Beispiel, als dieser Hype war im 2017 und auch vorher und nachher, da habe ich mich einfach ausbezahlt. Also ich habe einen Teil des Geldes habe ich normal verdient und einen Teil des Geldes habe ich mir immer wieder ausgecashed, weil ich hatte ja in diese Firmen investiert und die haben Profit abgeworfen und ich habe diesen Profit zum Teil gebraucht, um meine Lebenskosten zu bestreiten. Und das ist jetzt immer noch so. Aber ich brauche jetzt einfach weniger Coins und ich lebe mehr von dem, was ich überhaupt verdiene im täglichen Leben, also mit den Sachen, die ich einfach noch hier mache.
Ja, ganz normal mit Schweizer Franken, ganz klar.
Genau. Es gibt aber ein paar Läden, also zum Beispiel, ich habe ja erzählt von diesem Kiosk in Steckborn, also das ist eine kleine ein kleiner Ort am Bodensee und da gibt es am Bahnhof einen Kiosk und dort kannst du mit Bitcoins bezahlen. Du hast dann eine Wallet auf dem Handy, also das ist die Blockchain-Wallet zum Beispiel, es kann auch eine andere sein und dann kannst du dort einen QR-Code generieren mit dem Betrag. Und den hältst du an diesen Terminal und dann macht es blub und dann ist das Geld dort. Und das gibt es in Berlin auch. Also da gibt es eine ganze Straße, wo alle Läden und alle Restaurants mit Bitcoins, kannst du mit Bitcoins bezahlen. Und das war deshalb, weil in Deutschland hat es ganz lange überhaupt keine Bitcoin-Automaten gegeben. In der Schweiz gibt es das eben schon viel länger und in Österreich auch. Und in Deutschland war lange Tabula Rasa und jetzt ist das aber am Kommen und jetzt gibt es dort auch Automaten.
Ich kann mich zum Beispiel gar nicht erinnern, dass es zum Beispiel in Leipzig, wo ich herkomme, solche großartigen Möglichkeiten gibt, dass man sagt, oder dass man da eine ganze Straße vorfindet, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Interessant.
Das gibt es auch in Leipzig nicht. Das kann ich dir gerade sagen.
Das hätte mich auch sehr gewundert.
Es gibt eine Seite, ich weiß jetzt nicht mehr, die heißt, glaube ich, Coin ATM Radar. Und dort kannst du alle ATMs wenigstens nachschauen. Also nicht alle Stellen, wo man mit Bitcoins bezahlen kann, aber mindestens die ATMs. Die kannst du dort nachschauen.
Also wie ist die Seite bitte nochmal? Wie ist die Seite nochmal?
Coin ATM Radar.
Super, super. Und wieder was haben wir hier verbunden und das Interesse. Ja, ich finde es gut, wenn recherchiert wird. Es ist wichtig. Katrin, soweit gut. Dann gebe ich nochmal das Mikrofon zum Franz und Raphael nochmal. Wie hat dir der Abend gefallen im Übrigen, Katrin?
Also ich bin jetzt gerade in der Tat noch bei dem Recherchen. Ich wollte das jetzt einfach mal suchen. Ich habe jetzt nicht verstanden, ob es ein M wie Martha oder N wie Nordpol heißt. Vielleicht könnte das Cornelia noch mal ganz kurz sagen und dann sage ich noch mal gerne, wie ich die Sendung finde.
coinatmradar.com, ATM wie Martha, sowie ATM im Englischen für Bankomat.
Genau.
Super. Katrin, wie hat's dir gefallen?
Also ich finde die Sendung bis jetzt sehr, ja, ich habe es gefunden. Coin@m, die Martha Radar, alles klar. Gut. Also bis jetzt finde ich es ganz interessant. Mich hätte mehr die steuerliche Geschichte in Deutschland interessiert, aber ich wusste ja, dass die Cornelia aus dem Ausland kommt. Und das mit Schweiz, das wusste ich auch noch nicht. Das ist auch sehr interessant. Und ja, also ich habe auch mal bei Telegram geschaut, diese Krypto-Lifestyle-Gruppe. Ich glaube, da sind nur zwei Mitglieder drin, so wie mir das angezeigt wurde. Und es gibt nur eine Gruppe. Vielleicht kann Cornelia am Ende der Sendung vielleicht auch noch mal, vielleicht im Nachtalk noch mal dazu mir noch mal einen Link geben dazu, was mich auch interessieren würde. Und ja, ich habe mich noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt, weil ich Bitcoin oder generell Kryptowährungen sind ja die schwarze Währung. So wurde es mal gezeichnet. Ist es auch nach wie vor. Und ich habe halt meine Probleme damit, wenn ich zum Beispiel höre, dass Länder ihre gesamte öffentliche Verwaltung auf Bitcoin umstellen, ja, also was die Gebühren betrifft, oder ein Grundbuch in ein Register aufnehmen, in eine Blockchain übertragen sozusagen, ne? Also ich bin ganz ehrlich, ich tue mich damit einfach noch sehr schwer. Auch ich glaube, Bitcoin würde ich jetzt nicht unbedingt auf dem Handy nutzen wollen, weil mir das einfach zu riskant wäre, wenn mein Handy mal geklaut wird. Ja, aber es soll Menschen geben, die das interessiert, ne? Also ich bin immer so ein Bargeld-Fan, aber vielleicht werde ich mich noch mal mit dem Thema gesondert auseinandersetzen, ja. Und ja, ansonsten sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
Super, danke dir, Katrin. Ja, gehen wir weiter direkt. Cornelia, möchtest du noch was zu Katrin sagen? Sonst gehen wir das Mikrofon direkt weiter.
Also ich kann noch dazu sagen, da gibt es noch ein paar Sachen zu sagen. Einmal das mit, wenn du Coins auf dem Handy hast, dann hast du ja ein Passwort dazu, die können dir also nicht geklaut werden. Zweitens, ja, das habe ich jetzt wieder vergessen. Da machen wir lieber weiter.
Genau, dafür gibt es ja noch den Nachtdog gleich. Man muss ja jetzt nicht alles noch weiter vertiefen. Und ja, dafür kommt die Neugier nachher noch im Nachtdog. Das ist ja auch schön. Ja, gut. Dann gehen wir mal nochmal zum Franz rüber. Franz Reutinger, guten Abend. Und deine letzten Worte, dein Feedback, bitte.
Ja, danke. Ja, es ist einfach eine hochinteressante Sendung, dass du dieses wichtige Zukunftsthema aufgreifst und damit deine Erfahrungen weitergibst, weil es ist die Zukunft, aber es ist aus meiner Sicht die zentrale Zukunft, das heißt Blockchain, wo wir Geburtsurkunden auf Blockchain-Basis bekommen und was weiß ich, wir werden der gläsernste Mensch mit der Blockchain, die zentral genutzt wird und die Pioniere, wie der Hashimoto hat die Grundlagen gelegt und genommen wird von unseren mächtigen Räubern. Und was ich noch sagen will, prinzipiell, es geht da natürlich darum, und das hast du schön gesagt, ganz ehrlich gesagt, wie können wir überleben in den nächsten Jahren, speziell wenn man über 60 ist, und ich bin auch über 60, und wie gestalte ich meine Zukunft mit den Reservoirs, was ich jetzt noch vielleicht habe. Aber Geld arbeiten lassen, jetzt als philosophische Geisteshaltung im Sinne der demokratischen Eigenverantwortung, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Das Geld kann nur dann arbeiten, wenn wir ein Schuldgeldsystem haben. Das heißt also, die Schuldigen arbeiten für die Menschen, die Mehrwert haben wollen. Und das Geld arbeiten zu lassen für die Zukunft im demokratischen Sinne ist meiner Meinung nach passé. Und das ist auch der große ideologische Vorteil von Bitcoin, dass hier es dezentral gemeint ist und dass es kein Schuldgeldsystem in dem Sinn ist, sondern ein Tauschsystem, wo es in erster Linie darum geht, dass Menschen, die Community daran glauben und direkt außerhalb des Zentralbankensystems Tauschgeschäfte machen können. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den ich für mich gelernt habe. Geld arbeiten lassen geht nur dann, wenn die Raubtierkapitalisten weiter Schuldgeldsysteme entwickeln, sei es in Blockchain, sei es in Krypto oder anderen digitalen Systemen. Aber entscheidend ist, Bitcoin, die Bitcoin-Idee ist kein Schuldgeldsystem. Und darum wird es interessant werden, wenn die Umstellung kommt, wie sich dieses demokratische System innerhalb der Community halten kann, verstärken kann, um einen Gegenpart zu bilden, der in Zukunft von den Zentralbanken gemeint ist. Ich danke dir für den schönen Vortrag und den interessanten Vortrag.
Danke dir, Franz. Cornelia, bitte.
Ja, ich habe eigentlich nur gesagt, gerne.
Juhu. Und der Raphael ist als nächstes hier in der Runde. Danke dir nochmal, Franz. Raphael, dein Mikrofon, dein Abend und vielleicht hast du auch noch was, uns als Tipp mitzugeben, wer weiß.
Ja, mir ist es wirklich sehr gefallen. Wie gesagt, ich bin hochbegeistert, allein vom Nickname Bitcoin Granny nach wie vor. Grundsätzlich zu sagen, sich mit dem Schuldgeldsystem, also dem aktuellen Fiat-System auseinanderzusetzen und zu sehen, wo sind hier wirklich die Sicherheiten und Risiken, einen klaren Blick zu bekommen und zu verstehen, von wegen Geld hat aus dem Nichts geschaffen und so weiter und diese ganzen Dynamiken, ist 100% relevant, wie man alles hinterfragen sollte. Gerade sollte man das auch hinterfragen und im selben Maße dann im besten Fall sich Alternativen anschauen, wie zum Beispiel Kryptowährungen, um dann wirklich für sich selber vielleicht eine neue Risikobewertung auch feststellen zu können, wenn man zum Beispiel weiß, dass Fiat-Währungen statistisch gesehen im Schnitt nach 70, 80 Jahren crashen und wir sind schon drüber mit dem Dollar zum Beispiel etc. Das sind lauter solche Faktoren, wo man einfach neutral sich diese beiden Dinge ansehen sollte und dann denke ich, mehr lernen ist immer gut und dann kann man ja selber schauen, ob und in welchen Form man sich das näher anschauen möchte und wenn man nur um 5 € sich zum Spaß mit Freunden das umherschickt und einfach sieht, aha, das ist auch ein Wertaustausch und ja, eben genauso wie das aktuelle Geldsystem auf dem Glauben basiert und dem Vertrauen, das Menschen darin haben, ist es da dann genauso, nur sind es dann keine Zentralbanken, sondern eben ein Netzwerk von vielen, vielen Computern in dem Fall und auch vielen, vielen Menschen. Auch hier nicht ohne Risiken, nicht ohne der Möglichkeit zum Missbrauch etc., allerdings vom grundlegenden Schritt her in meinem Verständnis, vor allem was die Blockchain-Technologie selber anbelangt, auf jeden Fall ein Schritt in Richtung einem System, das eben weniger zentralistisch ist. Natürlich könnte die Blockchain auch anders verwendet werden, aber ich glaube, da liegt es an jedem von uns eben, das zu verstehen, sich damit auszukennen und dann auch unterscheiden zu können und potenziell dann auch manche Währungen, die vielleicht mit einer negativen Intention sich herausstellen, einfach nicht zu kaufen oder zu handeln und halt umzusteigen, weil das Tolle ist, sobald man mal so Kryptos hat, zwischen denen zu wechseln, ist oft sehr einfach. Also auf jeden Fall spannende Zeit, die uns bevorsteht und ich glaube, sich das mal anzuschauen, ist auf jeden Fall eine super Idee. Folglich, vielen, vielen Dank. Ich habe viel Spaß gehabt.
Super, super. Das waren Blumen für dich auf jeden Fall, Cornelia. Und wir haben hier noch die Karin haben wir noch da. Karin, du hast jetzt die letzten Worte so gehört und wie war für dich der Abend? Hast du uns noch was mitzugeben für den heutigen Abend und auch dein Mikrofon? Schön, dass du heute auch hier bei uns in der Runde bist.
Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich weiß ja schon recht viel über Bitcoin. Ich habe aber trotzdem noch was gelernt. Also da hat es Fachleute hier und das hat mich mega gefreut, dass ich ja tatsächlich auch noch was lernen durfte. Also es hat mir total gut gefallen. Vielen Dank, Cornelia, dass du das hier organisiert hast. Und danke euch allen für die spannenden Infos.
Ja, super, danke, danke. Das waren auch super Blumen. Ja, Cornelia, das heißt, sicherlich eine zweite Sendung sollte man mal in Betracht ziehen. Und vor allem, denke ich, ist heute Abend viel gesehen worden in diesem Abend. Also jeder macht sich so sein Bild. Also ich fand es total spannend. Ja, und mich interessiert das auch nach wie vor. Wohin die Reise geht, das weiß ich nicht, aber ich schaue jetzt mal mehr auf die Themen mit Bitcoins und so weiter, dass ich da auch mal ein bisschen mehr verstehen darf. Und eine zweite Sendung wäre sicherlich angemessen. Cornelia, hast du dich denn heute wohlgefühlt? Gibt es noch was Wichtiges, vor allem, dass du noch unbedingt sagen möchtest? Und ich gebe dir das gute, schöne Mikrofon.
Danke vielmal. Also für mich war es eine tolle erste Erfahrungen mit OkiTalk. Ich hatte ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, so einen ganzen Abend. Aber ich wusste, dass Karin mir sehr gut unter die Arme greift, weil wir ergänzen uns auch sehr gut. Und von dort her, und Raphael, das fand ich ganz toll. Und auch von Frank, also einfach die Voten, die sonst noch gekommen sind, das war mega interessant. Und auch von dir, Klaus, dass diese Fragen, ich war immer auf dem auf dem Mumble, und ich habe ein bisschen vergessen, über was ich überhaupt geschrieben habe. Und du hast mir immer wieder die Bälle zugespielt und die richtigen Fragen gestellt, dass ich wieder wusste, ja, das ist ja auch noch ein Thema und das ist ja auch noch ein Thema. Und das war in dem Sinn, war das wirklich sehr gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Danke vielmal.
Gerne, gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch. Danke für die Blumen. Nehme ich gerne entgegen. Ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns nachher hier im Nachtdoc auf jeden Fall. So sage ich mal. Jetzt gibt es den letzten Musiksong. Eins habe ich doch noch vergessen, Cornelia. Wo darf man dich erreichen? Wie möchtest du dich, dass die Leute dich kontaktieren, wenn ja heute jemand Fragen hat zu dieser Sendung?
Also ich habe zum Beispiel ein Instagram-Konto, das ist auch @BitcoinGranny. Also dort, wenn jemand bei Instagram ist, kann er das machen. Oder er kann mich erreichen, also soll ich die Telefonnummer eingeben?
Und das musst du wissen. Sonst über E-Mail, über okitalk.com natürlich. Wir können ja vermitteln auch.
Ja, also per E-Mail, das ist corhanchin@gmail.com. Und die Telefonnummer, die ist 0041 oder Kreuz 41 und dann 79. Und dann 829-4169. Also man kann mir auch anrufen. Soll ich es nochmal wiederholen?
Das ist schon in Ordnung. Die Leute können das schon aus der Sendung ja wieder nachhören. Und ja, ich denke mir, das reicht. Und du kannst ja unter der Kommentarfunktion machen. Machst du ein Mikrofon aus kurz? Weil danke, danke. Sonst haben wir nicht so die Echos so. Und es gibt ja bei uns auch noch den Kommentar, da kannst du auch Links noch hinterher setzen, Cornelia. Das ist ja das Schöne, und da können die Leute direkt drauf zugreifen und kommen dann auch weiter. Auch die ganzen Links, die heute Abend gefallen sind. Ich habe einen Link reingesetzt, die anderen Links habe ich noch nicht gesehen. Ja, Cornelia, winken wir alle mal raus und treffen uns gleich im Nachtdoc. Und du hast nämlich noch heute ein Klassikmusik mitgebracht. Mal schauen, ob ich es aussprechen kann. Das ist der Andras Schiffbach Fanta Nummer 1 in B, hat Major BWW 825. Ja, Präludium. Okay, morgen 20 Uhr. Tschüssi. lasst es euch gut gehen und öfters mal auf den Okitok klicken. So, tschüss.
Radio Okitok.